Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Nora Huxmann, herzlich willkommen im Podcast Trafohaus Lehre, sozusagen digital im Trafohaus der Hochschuldidaktik Sachsen. Wir freuen uns auf eine Podcastaufnahme mit dir, Nora. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne, ich freue mich auch.
Ich sage einleitend nur mal zwei, drei Worte zu Nora Huxmann. Ein Grund, warum sie heute hier ist, vielleicht gar nicht der Grund, aber einer der Gründe, warum sie heute zu Gast bei uns ist, ist, dass sie letztes Jahr einen sächsischen Lehrpreis gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Danke sehr.
Und zwar für ihre Lehre an der TU Dresden. Und ja, vielleicht sagst du gleich im Rahmen der ersten Frage am besten auch zwei, drei Sätze zu dir selber. Das kannst du besser, als ich das kann. Und kannst dich ein bisschen vielleicht vorstellen in dem Sinne, an welcher Fakultät. Und so bist du eigentlich, indem du auf die Frage antwortest, was macht denn eigentlich gute Hochschullehre für dich aus?
Das hat mit meiner Fakultät jetzt erstmal nichts zu tun, obwohl das natürlich eine Fakultät ist, an der man gute Hochschullehre finden kann. Aber was für mich gute Hochschullehre ausmacht, ist tatsächlich Spaß zu haben daran. Und zusammen als Dozentin mit Studierenden Dinge entdecken können und rausfinden und verstehen. Und das heißt, da gehört für mich ganz viel die Augenhöhe dazu. Jetzt erzähle ich aber trotzdem, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich unterrichte Pflanzenverwendung in der Landschaftsarchitektur, bin damit an der Fakultät für Architektur und Landschaft angesiedelt. Und das ist toll, weil wir da natürlich in der Fakultät schon eine Interdisziplinarität haben, was diesen Teil des Sachen entdecken, Sachen spannend finden, Sachen nicht immer schon wissen müssen, sondern zusammen ergründen können, natürlich sehr befördert. Ja, und an der TU Dresden hast du ja schon gesagt, damit wäre ich eingeordnet.
Genau, aber jetzt ein bisschen mehr einordnen wollen wir für die, die dich nicht sehen, doch, weil ich habe als erstes, als wir uns gerade digital gesehen haben, gesagt, wo bist du denn da? Ist das dein Büro? Und dann hast du gelacht und hast gesagt, nee, das ist nicht mein Büro, das ist unser Projekt. Wo bist du gerade?
Genau, das ist der Ort, an dem unser Projekt arbeiten darf, muss ich spezifizieren. Und das ist, hat so ein bisschen Industriehallen-Charme hier, ne?
Genau.
Es ist tatsächlich jetzt zuletzt gewesen eine Flüchtlingsunterkunft in Dresden und wir haben einen freundlichen Gönner aus der Architektur, der dieses Gebäude halt betreut, das jetzt gerade vakant war und der gesagt hat, Mensch, ihr habt doch irgendwie immer zu wenig Arbeitsraum, wollt ihr da nicht euer Architektur, Landschaftsarchitekturstudio machen? Und unser Projekt in diesem Semester beschäftigt sich mit Theresienstadt. Mhm. Also das ist nicht hier vor Ort. Aber wir schaffen es darüber eben, dass unsere Studierenden aus der Architektur- und Stadtplanung und die Studierenden in meinem Projekt aus der Pflanzenverwendung Landschaftsarchitektur eben gemeinsam in einem großen Raum arbeiten können. Und darüber, dass die dann wirklich in diesem Semester viel Zeit hier zusammen verbringen, entstehen ganz andere Synergien, entstehen ganz andere Ergebnisse, als wenn jeder so zu Hause vor seinem Rechner sitzt.
Und damit sind wir eigentlich auch schon wunderbar im Übergang zu meiner Einstiegsfrage. Der sächsische Lehrpreis, den du erhalten hast, würdigt dein studierendenzentriertes Lernkonzept? Wenn du das jetzt so auf den Punkt bringen müsstest oder darfst aus deiner Perspektive heraus, was passiert denn in deiner Lehre konkret ganz anders als vielleicht in so einer klassischen Architekturvorlesung oder Pflanzenkundevorlesung, die man jetzt so klassisch sich vielleicht anno 2000 vorstellt oder 2010 oder so?
Ich glaube, die gibt es bis heute.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, dass Vorlesung wirklich mein mit Abstand wenig geliebtestes Format
ja.
ist. Weil es ja immer so eine hierarchische Situation kriegt. Ich stehe vorne und beehre ja. euch mit meinem Wissen. Und in den Unterrichtseinheiten, wo ich tatsächlich Vorlesungen halten muss, da versuche ich das aufzulockern, indem ich Menschen mit Süßigkeiten beschmeiße und versuche, mit mir reden zu bringen.
Ja.
Aber das, wo ich einen Lehrpreis für bekommen habe, ist tatsächlich so ein Projekt.
Mhm.
Und da sind wir in den Planungswissenschaften so, dass wir recht häufig so projektbasierte Studiengänge haben, wo man also einen Großteil der Credits pro Semester für ein Format bekommt, wo man projektbasiert arbeitet. Das kann man dann sehr unterschiedlich ausformulieren, aber das ist meistens so, dass man einen Ort hat, an dem man eben versucht, irgendwas zu tun und in irgendeiner Form da in der Gruppe zusammenarbeitet oder zumindest sich gegenseitig Feedback gibt. Das ist sozusagen das klassische Projektformat. Und das, wofür ich den Lehrpreis bekommen habe, hat gestartet mit so einem klassischen Lehrprojekt, das ich aber entwickelt habe aus einer Forschungssituation, in der ich mich befunden habe. Und zwar ging es darum, für eine Stadt im Strukturwandel in der Lausitz, für Hoyerswerda, irgendwie zu überlegen, was könnte so eine zukünftige Entwicklung sein und wie können wir mit dieser Schrumpfung dieser Stadt, die extrem ist und die natürlich eine ganz andere stadtstrukturelle, räumliche Situation schafft, die aber natürlich gekoppelt ist an eine gesellschaftliche Situation, auch an eine Überalterung der Stadtgesellschaft, auch an diese Problematik. Was machen denn die, die da bleiben eigentlich an diesen Orten? Das war sozusagen ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, an dem ich mitgearbeitet habe und wo ich die Studierenden quasi eingebunden habe. Also wir haben Partizipation mit BürgerInnen gemacht und die Studierenden waren quasi so von Anfang an immer mit dabei, haben selber Formate entwickelt und ausprobiert, immer begleitet natürlich und im Austausch, aber so, dass die wirklich selber wirksam werden konnten und wirklich mit Menschen vor Ort sprechen konnten. Und das hat dann natürlich ganz andere Entwürfe, die haben wir dann auch noch gemacht, so am Ende des Semesters, aber es hat ganz andere Entwürfe informiert, als wenn ich nur so an meinem Reißbrett sitze und mir überlege, aus der Ferne, was wohl an der Stelle gut passieren könnte. Und die haben wir dann wieder zurück nach Hoyerswerda getragen und vorgestellt und mit den Menschen drüber diskutiert, was ihnen daran gefallen hat und was nicht. Ja.
Was war für dich als Lehrende das Schwierigste daran?
Na, ich kann das schlecht planen. Das ist grundsätzlich so das, was immer eine Herausforderung ist und aufregend auch, also auch positiv besetzt, aber eben auch das, was am schwierigsten didaktisch vorher zu planen ist, weil ich nicht weiß, was passiert. Ich kann da hinkommen und habe ein Beteiligungsverfahren angesetzt und es kommt keiner. Und dann muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt? Das hatten wir letztes Semester an der Schule, wo die SchülerInnen lieber doch bei schönem Wetter frei haben wollten und nicht mit uns über ihren Schulhof reden.
Okay. Oder was macht ihr dann?
Was wir dann machen, ist, dass wir darüber nachdenken, was das heißt und dass wir überlegen, wie können wir das so interessant machen, dass wir sie doch noch kriegen und wo und wann und wie machen wir das jetzt im Semesterverlauf. Das ist uns in Hoyerswerda allerdings nicht passiert. Da hatten wir also immer rege Beteiligung und da haben wir das aber auch reflektiert. Da gab es dann das andere Extrem, wo wir mit einer Schule kooperieren wollten und das dann so ein, wir sind ja nur eine Gesamtschule, das können hier nicht alle, wir geben euch nur die irgendwie ein bisschen besser drauf sind, was natürlich unserem inklusiven Gedanken völlig widerspricht, wo wir dann auch mit umgehen mussten. Also das heißt, wir müssen immer so ein bisschen gucken, was passiert, wie kriegen wir das irgendwie aufgefangen, was wir vielleicht nicht erwartet hatten und wie können wir dann mit den Informationen tatsächlich umgehen, weil das Wichtige bei Partizipation wie Inklusion ist ja dieses Gefühl der Wirksamkeit. Ich habe da was erzählt, ich habe was geteilt mit jemandem und jetzt passiert damit was. Und in so sehr langwierigen Planungsprozessen haben wir ja immer die Problematik, dass das echt länger dauert, als die Menschen eigentlich Aufmerksamkeitszeit haben. Also müssen wir irgendwelche Zwischenformate finden, müssen irgendwie nochmal zurückgeben, hey, wir haben das gehört, wir haben das verstanden, wir haben das mitgenommen, das geht nicht, das machen wir jetzt damit. Und das mache ich sozusagen im Kleinen in der Lehrveranstaltung, indem ich auch das aufnehme, was die Studierenden mitbringen, was die wissen, was deren Sorgen und Nöte sind. Und im Größeren in diesen partizipativen Veranstaltungen natürlich auch.
Ja. Ich bin ja von Haus aus Bildungswissenschaftlerin und dementsprechend ist es für mich ganz interessant, weil ich habe natürlich jetzt gerade dir zugehört und lege diese kompetenzorientiertes Lehren und Lernen Brille drüber, die mich immer umtreibt und die ich auch sehr unterstütze, sich diese Brille immer mal aufzusetzen und musste aber gerade dran denken, dass ich, das ist jetzt auch schon länger her, auch durchaus Veranstaltungen mit Hochschullehrenden und überhaupt Lehrenden an Hochschulen hatte, die dann sagten, ja, aber ich muss doch hier mein Fachwissen und die müssen doch hier Fachkompetenzen bei mir erwerben und all das andere, das soll ich jetzt auch noch unterrichten oder was? Und dass du gerade wunderbar gezeigt hast, dass du dein Fachwissen ja weitergibst, dass du die Kompetenzen in der Fachlichkeit der Studierenden in diesen Projekten förderst und dass natürlich es dann auch auf einmal um emotionale Kompetenzen geht. Was mache ich denn damit, wenn diese Schule, wir da was geplant haben und was vorhaben und da ist niemand? Was macht das mit mir als Studierender? Was würde das mal später mit mir in einem Job machen? Wie gehe ich damit um? Also dann Sozialkompetenzen, ne? Also was sind jetzt, wie komme ich sozial an diese Menschen ran? Wie arbeiten wir da auch als Gruppe zusammen und so? Also du hast das eigentlich gerade wunderbar mit Beispielen hinterlegt, wie einfach es auf jeden Fall jetzt in unserem Gespräch oder vielleicht in der Theorie auch erstmal ist, diese Vielfalt von Lernprozessen, die bei Studierenden stattfinden, auch als Lehrende zu adressieren, indem man zum Beispiel in so einem projektbasierten Format, da passiert das ja einfach, das ist genau dann dieses natürliche Moment, auch du weißt nicht und du kannst keine Schüler zwingen, da hinzukommen oder du kannst auch nicht die Lehrer zwingen oder die Lehrerin, dass die Schüler und die Schülerinnen kommen, die du haben möchtest. Ne? Also das finde ich, hast du gerade wunderbar dargestellt. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ich glaube ja persönlich auch, dass Lernen gar nicht anders geht. Weil Lernen ist ja auch immer eine Beziehung, die ich zu den Studierenden habe. Und ja, die kann ich von vorne von meinem Pult haben, während ich meine Vorlesung halte. Aber auch dann habe ich die. Die ist dann nur anders, als wenn ich mit dem am Tisch sitze und wir über was diskutieren und scribbeln und eine Problemlösung suchen. Und deswegen glaube ich, dass man diese Kompetenzen in irgendeiner Form sowieso mitvermittelt, in jedem Format, das man wählt. Und die sind dann unterschiedlich aufgehangen oder ausgeprägt vielleicht, aber ich glaube, eigentlich hat man das immer, dass man das mitverhandelt. Und ich glaube, je bewusster ich das mache und je mehr ich das reflektiere, auch mit den Studierenden gegebenenfalls reflektiere, desto besser kann ich das aber auch nutzen, um meine Fachinhalte mit rüberzubringen.
Ja. Was macht das denn mit den Studierenden? Also ich sage jetzt mal ganz platt, sagen die, wenn das Semester denn zu Ende war, schön war es, Frau Huxmann, ich warte auf meine Note, haben Sie ein schönes Leben? That's it? Oder baut man da auch, also für mich hört es sich gerade so auf, als wäre da auch viel Beziehungsaufbau, der nach einem Semester nicht vorbei ist. Also, dass ihr dann auch langfristig immer wieder Schnittmengen habt.
Nicht sein muss, genau. Also es ist so, ich sehe das von meiner Seite, natürlich ist da ja auch eine Hierarchie. Ich bin ja die Note gibt. Und das heißt, ich mache Angebote und ich höre die Menschen auf Augenhöhe. Und am Ende des Semesters muss ich mich trotzdem hinsetzen und muss diese Note geben. Und das ist eine Schwierigkeit. Das macht dann ganz unterschiedliche Dinge mit den Menschen, die ja auch mit ganz unterschiedlichen Lernerfahrungen zu mir kommen. Und es gibt Menschen, die kommen immer wieder, die suchen den Kontakt, die erzählen mir hinterher, wo sie landen im Beruf. Und mit denen habe ich dann auch so ein Netzwerk, wo ich dann andere Studierende mal hinverweisen kann, wo wir uns irgendwie, wo wir uns weiter begegnen. Aber es gibt auch welche, die sagen dann, das war eine super spannende Veranstaltung, vielen Dank und auf Wiedersehen. Und es gibt auch Menschen, die finden das eigentlich nicht so richtig nett, dass ich mit ihnen lieber reden will, als vorne stehen und dozieren, weil die eigentlich lieber da sitzen und rezipieren wollen, als in einen Dialog zu treten. Und das ist, glaube ich, einfach alles okay. Also das ist so ein bisschen vielleicht mein Prozess gewesen, für mich ganz persönlich, dass ich am Anfang das auch kränkend fand, wenn jemand was doof fand oder auch schwierig fand, wenn ein Format nicht so ankam. Und inzwischen glaube ich ehrlich sagen zu können, dass ich Dinge nicht übel nehme. Weil die Studierenden haben halt nicht nur meinen Kurs, die haben auch noch andere Kurse, die haben noch ein Leben außerhalb der Uni. Das kann mehr oder weniger herausfordernd sein zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Und das heißt, dass ich auch immer sage, ihr seid erwachsen, ich mache Angebote, ihr könnt die annehmen, ihr könnt es auch lassen. Es gibt ganz klare und transparente Regeln sozusagen, wonach am Ende diese Note entsteht, die ich ja nun machen muss. Und dann sind die Studierenden die das bestimmen. Weil es gibt Leute, die haben dann Bock, am Ende von einer Woche Autumn School in Hoyerswerda mit mir zum Karaoke zu gehen im örtlichen Kulturzentrum. Und es gibt Leute, die sagen, nee, sorry, lieber nicht. Und das ist beides völlig okay.
Ja, und vielleicht ist der wichtige Punkt dazu auch noch diese Transparenz, die du gerade angesprochen hast. Also den Studierenden auch Transparenz zu machen, dass das beides oder alles okay ist und dass sie untereinander das auch wissen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich glaube, dass man da es ja doch auch diese Position Lehrende und Lernende gibt. Dadurch kann es halt auch schwierig sein, wenn ich zu sehr forciere, dass man sich jetzt auch mal informell zusammensetzt, weil es dann vielleicht gar nicht informell ist und weil es auch nicht entspannt ist und weil man da auch überhaupt nicht seine Anliegen anbringen will. Und das, ja, das finde ich wichtig, dass das so ist. Das ist genauso, wie ich von mir persönlich erzähle, an bestimmten Stellen inzwischen sehr bewusst, als Mutter mit Beruf und der Schwierigkeit, wie kriege ich das hin, bringe ich bestimmte Sachen von mir privat ganz gezielt auch mit ein in Gespräche, weil ich vermitteln möchte, dass das was ist, was ein Problem sein kann, aber was vielleicht auch gehen kann. Ich würde niemals meine Studierenden nach privaten Informationen fragen, andersrum. Wenn das jemand erzählen möchte, immer gerne, wenn ich irgendwas unterstützen kann, sowieso. Aber es muss halt keiner. Und das heißt, ich weiß auch nicht, wenn da 50 Leute in den Vorlesungen, die ich auch gelegentlich halte, vor mir sitzen, dann weiß ich nicht, ob 10 davon Kinder haben oder wer da irgendwie auf seine alten Eltern aufpassen muss nebenbei oder was weiß ich. Es sei denn, sie haben das Bedürfnis, mit mir darüber zu reden, wie Vereinbarkeit funktionieren kann. Und dann reden wir darüber.
Aber die Lehre von Nora Huxmann scheint auch so auszeichnungswürdig zu sein, weil Nora Huxmann weiß, dass das alles da sein könnte, dass da Leute sitzen könnten in der Vorlesung oder auch in dem Projekt sein könnten, die gerade selber eine schwere Zeit durchmachen, die sich um Angehörige kümmern, die Care-Aufgaben haben. Ne? Also all das alleine macht ja auch was mit einem, auch in der Lehrplanung, wenn man diese Diversität und es berücksichtigt, dass da eben viel auch Herausforderungen bei den Studierenden da sind, die man gar nicht alle weiß, aber dass man für sich weiß, das könnte alles im Raum sein oder im Projekt.
Ja, das ist für mich tatsächlich eine Frage dessen, das ernst zu nehmen, dass das Individuen sind, die da vor mir sitzen und das zu respektieren. Das sind auch erwachsene Individuen. Ich bin nicht in der Grundschulbildung. Genau. Da muss ich mit manchen Sachen anders umgehen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir dessen einfach sehr bewusst bin. Und das ist ganz spannend. Ja. Meine Schwester ist Grundschullehrerin und ich diskutiere viel mit ihr über Didaktik, obwohl wir ja ganz unterschiedliche Zielgruppen haben und sehr verschieden mit manchen Sachen umgehen. Und ich lerne dabei aber auch immer wieder viel. Und das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich das auch so klar jetzt differenzieren kann für mich und sagen kann, ja, erwachsene Menschen und die haben ein Leben und ich mag ein kleiner Teil davon sein. Aber wie viel Raum sie mir geben, das müssen die entscheiden, nicht ich.
Und jetzt gebe ich dem Gespräch nochmal einen ganz anderen Faden. Wir haben es ganz am Anfang schon mal gehabt. Das Ganze ist entstanden aus einem Forschungsprojekt von dir, ne?
Ja.
Also jetzt sind wir bei dem anderen Leben. Auch Lehrende haben ja ein anderes Leben als nur, ich gehe da jetzt 90 Minuten in die Vorlesung oder ich gehe eine Woche in das Projekt. Davor, danach und so passiert ja auch noch was. Du hast gerade auch gesagt, Familie zum Beispiel. Aber du hast auch noch Forschung und das Ganze ist aus einem Forschungsprojekt entstanden. Magst du dazu nochmal was sagen?
Ja, das ist eben aus so einem kleinen Projekt in der Strukturwandelforschung entstanden. Und insgesamt befasse ich mich aber in meiner Forschung eben viel mit dieser Frage, was machen Stadtstrukturen für Menschen tatsächlich? Und ich sehe Vegetation da, also ich liebe auch meine Einzelpflanzen und kann dir auch irgendwie ganz viel zu jedem kleinen Kraut am Wegrand erzählen, wenn du Lust hast zuzuhören. Aber ich glaube halt, dass wir oft die Pflanzenverwendung viel zu wenig strukturell betrachten. Und ich habe auch ganz viele Kooperationsprojekte mit Menschen aus Psychologie und Medizin zum Beispiel, wenn es um lebenswerte, gesunde Städte geht, wenn es um Erholung oder auch Therapie in der Natur geht. Also das sind so die großen Themen, mit denen ich mich in der Forschung rumtreibe und tatsächlich auch Campus, Studierendenleben. Ja, okay. Wie ist ein guter Campus eigentlich gemacht und was macht denn das Campusgrün dazu und wie können wir das eigentlich gut machen? Das sind so die Themen, in denen ich in der Forschung zugange bin. Und ich glaube aber, dass es sehr lohnend ist, das Lehren und Forschen eben nicht als zwei unterschiedliche Pole zu betrachten. Ich meine, wir reden ganz, ganz lange schon über das forschende Lernen, dass wir Studierenden ermöglichen wollen. Das geht ja zum Beispiel in so Projektformaten. Und ich glaube aber auch, dass Lehrende Forschen macht was anderes, findet andere Synergien, Anknüpfungspunkte und kriegt so einen frischen Input natürlich von Studierenden auch. Weil wenn wir mal ehrlich sind, dann kann ich aus meinem Erleben und meiner Wahrnehmung über Stadt und Stadtstruktur bestimmte Dinge sagen. Aber ich bin eben auch eine bestimmte Generation und die ist sehr anders inzwischen als die der Studierenden. Ganz anderes Erleben, ganz andere Wahrnehmung, ganz andere Bedarfe. Und das heißt, wenn ich es schaffe, das tatsächlich vermischt zu denken und in meinen Projekten zusammenzubringen, dann glaube ich, dass ich für beides einen großen Mehrwert habe.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wer zu dem Thema forschungsorientiertes Lehren und forschungsorientierte Lehre noch mehr hören möchte, es gibt eine Podcast-Folge bei uns aus dem letzten Jahr. Da haben wir mit Wolfgang Deike und einer Kollegin von der Humboldt-Uni beziehungsweise von der Berlin University Alliance über forschungsorientierte Lehre gesprochen. Das war ist eine spannende Folge, auch kurz und knackig, wer sich mit dem Thema, was Nora gerade angerissen hat, nochmal intensiver beschäftigen möchte. Ich habe aber allerdings in dem Punkt, als du von deinem Forschungsprojekt erzählt hast, auch drüber nachgedacht. Ich selber habe ja in Lüneburg studiert, als die Universität dort noch einfach Uni Lüneburg hieß und nicht Leuphana. Und ich habe dort angefangen zu studieren, als alles von einzeln über die Stadt verteilt auf einen Campus umgezogen ist. Und der Campus war vorher ein Militärgelände, also ein Bundeswehrkasernengelände. Und ich habe, in meinem inneren Auge bin ich gerade mit dir einmal über den Campus gegangen. Und ich glaube, du könntest wahrscheinlich zu der Campusstruktur und wie sich das gewandelt hat, viel sagen. Und trotzdem sieht man dem Ganzen, als ich auch das letzte Mal vor ein paar Jahren da war, immer noch an, dass es auch mal andere Nutzungen hatte. Aber das ist ja auch gut so.
Ja.
Also das ist ja auch sehr, sehr, sehr spannend. Du hast mir am Rande der Lehrpreisverleihung oder auch als wir uns zu einem Vorgespräch getroffen haben, erzählt, dass es in der Zwischenzeit auch so ist, dass mancher Studierender jetzt, der bei so den ersten Projekten dabei war, auch jetzt schon ins Team gewechselt ist.
Das stimmt, tatsächlich.
Also das heißt, da gibt's dann auch so eine, im besten Fall ist das ja so, auch so ein rollendes System, dass dann vielleicht irgendwelche Doktorarbeiten oder so da mit dranhängen oder Mitarbeit in Projekten?
Ja, auf jeden Fall. Also einer meiner Mitarbeiter ist Studierender in diesem allerersten Projekt in Hoyerswerda gewesen. Und wir machen dieses Semester wieder eins. Wir fahren wieder zusammen nach Hoyerswerda und werden auch da wieder mit Beteiligung versuchen, einen ersten Klimahain, heißt er, glaube ich. Das ist aus einem der Entwürfe in diesem Semester entstanden damals. Nicht aus seinem, aber das begleiten wir jetzt weiter und wollen das eben mit Menschen, die in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv sind und eben mit den Kindern und Jugendlichen in Hoyerswerda weiter umsetzen. Da freue ich mich schon
drauf. Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was macht ihr denn jetzt? Weil geht ihr wieder nach Hoyerswerda und was macht ihr in Hoyerswerda? Okay, da haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon ein bisschen gehört, was da in diesem Sommersemester passieren wird und sind mit Sicherheit auch da genauso gespannt wie du, wie es weitergeht.
Das hoffe ich. Gerne nachfragen.
Genau. Ich habe häufiger in diesem Podcast mal, dass ich sage, wenn wir so langsam zum Ende kommen, eigentlich müssten wir uns in einem Jahr wieder treffen und weiterquatschen, wie das eigentlich weitergegangen ist und was passiert ist. Oder auch mal nicht nur mit dir, sondern mit einem der Studierenden oder vielleicht sogar jemandem aus Hoyerswerda, der von der Kinder- und Jugendhilfe beteiligt war und so. Also in diesem Podcast ist ja immer vieles möglich.
Das können wir uns gerne vornehmen.
Ist notiert. Herzlich gerne. Das war alles so ein bisschen geframed als Reallabor. Erinnere ich das richtig?
Das stimmt.
Würdest du das weiterhin so framen? Ist das der Begriff, mit dem du gerne arbeitest?
Das ist einer, mit dem ich gut arbeiten kann, um dieser Tatsache, dass wir nicht immer wissen, was rauskommt, sozusagen einen Namen geben zu können.
Ja.
Reallabore sind ja auch in der Forschung beliebt. Also es gibt ja viele Reallabore heutzutage fast überall. Ja. Ich finde dadurch, dass wir in Hoyerswerda tatsächlich mit Menschen aus Hoyerswerda und Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen aus der Uni tatsächlich zusammen aktiv tätig werden, würde ich sagen, können wir das schon so nennen. Und unser Hain, wenn er denn gepflanzt wird, ist, ich würde das schon als Reallabor bezeichnen. Deswegen, weil wir ja aktiv vor Ort Dinge tun, deren Ergebnis wir aber noch nicht wissen. Und ich glaube, dass das ist, was dieser Begriff sozusagen abbilden kann, dass wir Sachen versuchen und dass wir noch ein ungewisses Ende haben und auch dieser ja, dieser weiterführende Prozess. Wir sind jetzt seit 2023 in Hoyerswerda mit ganz unterschiedlichen Formaten immer wieder tätig gewesen. Und deswegen glaube ich, dass das sehr passend ist. Ist ein Begriff, der ja auch in der Forschung aktuell sehr beliebt ist, aber der das, glaube ich, gut abbilden kann, was wir tun.
Genau, da treffen sich Forschung und Lehre eigentlich auch wieder ganz gut, ne? Weil die gleichen Begriffe nutzbar und verwendbar sind und ja auch ganz neue Wege der Lehre damit ein bisschen eröffnen. Mhm. Das finde ich, ist für uns aus hochschuldidaktischer Perspektive auch immer spannend. Und die Frage ist, wann kommt auch nochmal die Struktur hinterher? Weil in manchen, wie macht man so Lehre und wie ist das klassisch abgebildet? Wie wird das auch abgerechnet? Und wie ist das in Modulbeschreibungen? Wie ist das aber auch für Lehrende? Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wir stellen natürlich auch fest, dass viele Formate, gerade dieses Project-Based Learning, mit Reallaboren arbeiten, forschungsorientierte Lehre, auch andere Zeitfenster braucht, anderes miteinander arbeiten, auch den Rollenwechsel, den du so wunderbar deutlich gemacht hast zu Beginn, dass du natürlich, wenn ihr projektbasiert arbeitest, auch eine ganz andere Rolle in der Arbeit mit den Studierenden hast, als wenn man vorne steht und den Studierenden von vorne was beibringt. Meine erste Lehrerfahrung tatsächlich auch noch an einer Schule, denn ich komme auch aus dem schulischen Kontext, war in Frankreich und da war es sogar so, dass man vorne noch ein Podest hatte. Also ich stand nicht nur vorne, ich stand auch noch vorne auf einem Podest, was bei einer Körpergröße von 1,62 ganz schön ist, aber meinem didaktisch-methodischen Background natürlich überhaupt nicht entsprach und ich habe mich da sehr schwer mitgetan, mich immer auf dieses Podest zu stellen und zu lernen. Aber anders gab der Raum das gar nicht her, weil das war auch fest. Das war jetzt nicht nur so klein dahingestellt, sondern das war sehr groß. Liebe Nora, wir sind schon ganz schön am Ende unseres Podcasts angekommen und haben so viele verschiedene Spotlights geworfen auf dein Projekt und auf deine Arbeit mit den Studierenden. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Meine Abschlussfrage in diesem Jahr ist ja an alle Gäste: Welche eine Veränderung in der Lehre hätte für dich dann das größte Transferpotenzial für die Lehre und warum ist sie noch nicht Realität? Hast du eine Veränderung?
Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht im Vorhinein und bin mir nicht sicher, ob ich das als eine Veränderung benennen darf, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich würde mir mehr Zeit wünschen und das schließt genau an das an, was du eben gesagt hast. Mehr Zeit hat auch so verschiedene Ebenen tatsächlich. Eine davon ist mit dem schnöden Mammon natürlich belegt, mehr Zeit meiner oder von Mitarbeitenden, um Dinge zu betreuen, wäre hervorragend. Ja. Mehr Zeit aber auch, um Sachen irgendwie zu entwickeln und abzubilden. Wo ich mir glaube, also ich glaube, wir müssen eigentlich das Bildungssystem anders denken, dass Studierende sozusagen mehr aus sich heraus ihre Profile, Interessen, was habe ich für Vorwissen, was brauche ich noch, eigentlich selbstständiger entwickeln müssten, als das im Moment in unserem teilweise sehr verschulten System, das kann ich jetzt nicht für alle Bereiche sagen, aber ich sag mal, für meinen kann ich sagen, es ist ein recht verschultes System. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht mehr ist, wie die Arbeitswelt von heute und morgen funktioniert. Und ich glaube, dass wir da eigentlich diese Investitionen da rein, dass Menschen eine eigene Haltung entwickeln und sich als immer weiter Lernende auf einen Weg begeben, das zu begleiten, das würde einen großen Unterschied machen, glaube ich. Ja.
Es kann kein besseres Schlusswort für diesen Podcast geben. Vielen herzlichen Dank, liebe Nora, dass du dir von eurem Projektbüro aus, Projektarbeitsraum, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, am besten, die Zeit genommen hast und mit uns geplaudert hast.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Sie alle wissen jetzt schon, Nora und ich unterhalten uns in ungefähr einem Jahr wieder. Dann vielleicht noch mit einem Studierenden oder jemandem aus Hoyerswerda. Wir gucken mal und werden ein bisschen erfahren, was sich in Hoyerswerda so getan hat.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Gerne.